Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
10,9%, das ist das Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Niedersachsen vergangenen Sonntag. Das ist fast doppelt so viel wie beim vorherigen Mal. Und so eine Zahl, 10,9% in einem westdeutschen Bundesland, die treibt direkt die Diskussion an. Woran liegt das? Wieso wählen Menschen Politiker, die die Demokratie aushöhlen? Ansätze gibt es hier mehrere und eine These ist, Demokratie, das ist für viele auch tatsächlich nur eine hohle Hülle, die mit zu wenig gefüllt ist, also dass es sich wertvoll anfühlt. Ist das so? Und wenn, was ließe sich dann tun? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler und aktuell Vertretungsprofessor für vergleichende Regierungslehre an der Universität Greifswald und den Schwerpunktthemen Populismus und illiberale Demokratien. Hallo Herr Lewandowski.
Grüße Sie.
Ich erkläre einmal kurz, wie ich zu Ihnen gekommen bin, jetzt diese Anfrage. Das war über eine Analyse eines Kollegen, Alexander Wuttke von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er schreibt darin in dieser Analyse, fast jeder unterstützt die Demokratie, aber nur wenige können erklären, warum sie das tun oder was Demokratie ist. Und genau das werde dann ausgenutzt von Populisten, Extremisten, die sich quasi einen Demokratiemantel überwerfen. Ist das eine Erklärung jetzt für diese Entwicklung?
Die Erklärung ist auf jeden Fall plausibel. Man müsste, wenn man die Unterstützung für populistische Parteien, gerade rechtspopulistische Parteien, noch besser verstehen will, noch etwas mehr in die Tiefe gehen und graben, welches Demokratieverständnis der Wählerinnen und Wähler steckt eigentlich dahinter. Und da können wir auf der einen Seite sehen, dass diese Parteien gewählt werden, unter anderen Gründen aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen mit der Demokratie, wie sie ist, vage unzufrieden sind. Und auf der anderen Seite können wir sehen, dass eine andere Form der Demokratie, die wir gerne als illiberale Demokratie oder auch als populistische Demokratie bezeichnen, nachgefragt wird. Und diese Nachfrage bedienen Parteien wie die AfD.
Bleiben wir vielleicht erstmal bei Demokratie als leere Hülle. Also Sie sagen vage unzufrieden. Da kommt dann ein Argument dazu. Auf der anderen Seite fehle quasi ein aktiveres Einsetzen für Demokratie, ein Zeigen, das ist es wert. Schaut mal, wird das zu wenig gemacht? Wird sich zu wenig eingesetzt quasi und gezeigt? Sie haben Politikerinnen und Politiker ja schon angesprochen, aber vielleicht auch andere.
Ein Problem ist, dass Demokratie immer komplexer wird. Fritz Scharf, ein Politikwissenschaftler, hat mal von der Verlängerung der Legitimationskette gesprochen. Also Entscheidungen werden teilweise in der Europäischen Union getroffen. Und wie die zustande kommen, das ist an sich nicht undemokratisch, weil alle beteiligten Akteure auf demokratische Wahlen zurückgehen. Aber diese Legitimationskette, diese Entscheidungskette, wenn Sie so wollen, die ist so lang, dass es aussieht, als wäre sie abgerissen. Die ist also völlig intransparent. Und was wir, glaube ich, noch ein bisschen wenig verstehen, auch in der öffentlichen Debatte, ist, dass auch illiberale Demokratie eine Form von Demokratie ist. Also das, was nachgefragt wird, ist nicht zwingend sozusagen die autoritäre Alternative und die Ablehnung der Demokratie selbst, sondern viele Menschen, die Parteien wie die AfD wählen, die glauben, es müsse jetzt erstmal richtige Demokratie hergestellt werden. Und dann muss man sich fragen, was genau für eine Vorstellung haben die denn von Demokratie? Auf der anderen Seite fällt es natürlich den politischen Eliten schwer, das zu erklären. Sie sind ja selbst Teil dieses Prozesses. Und man kann den etablierten Parteien nun nicht vorwerfen, dass sie sich keine Mühe geben, die Demokratie zu erklären und für sie zu werben. Aber sie ist so komplex geworden, dass das tatsächlich schwierig geht. Und meine persönliche Ansicht ist, dass es tatsächlich auch in den demokratischen Ländern, auch Deutschland, an Demokratiebildung, wenn Sie so wollen, von der Wiege bis zur Bahre, wenn ich das mal so überspitzen darf, fehlt.
Sind wir da an einer Bruchstelle? Also passt Zeitenwende dann auch in dieses Thema?
Ja, womöglich. Wir sehen tatsächlich einen Aufstieg illiberaler Parteien und illiberaler Politikalternativen. Denken Sie an Polen, denken Sie an Ungarn, denken Sie aber auch an die USA, womöglich im Jahr 2024 bei der Präsidentschaftswahl. Die Republikanische Partei in den USA ist keine klassisch demokratische Partei mehr, sondern entwickelt sich hin zu einer autokratischen Formation. Wir sehen in den Daten, dass da etwas nachgefragt wird, dass die liberalen Demokratien nicht bedienen. Und das ist der Wunsch danach, das Volk steht über allem. Jetzt denkt man erstmal, das ist doch Demokratie. Aber liberale Demokratie heißt ja, dass der Volkswille eingeschränkt wird. Etwa dadurch, durch Verfassung, durch Verfassungsgerichte, durch Minderheitenschutz und so weiter, dass das Volk die Demokratie nicht abschaffen kann. Und dagegen steht eine Politikalternative, sagt nein, das Volk muss über allem stehen und diejenigen, die es vertreten, also diese populistischen liberalen Parteien, die sagen von sich, selbst so etwas wie ein Verfassungsgericht, das muss auf Linie mit dem von uns vertretenen Volkswillen sein, das darf unsere Macht nicht beschränken. Das ist illiberale Demokratie und danach scheint es eine Nachfrage zu geben.
Das sind dann also zwei Felder. Einmal sozusagen Menschen, die für die Demokratie eine leere Hülle ist, aber quasi gar keine definierte Nachfrage nach illiberaler Demokratie, wie Sie sie skizziert haben. Und dann wirklich noch ein anderes Feld. Inwiefern passt das jetzt zu den Ergebnissen aus Niedersachsen? Also fast jede zweite AfD-Wählerin, jeder zweite AfD-Wähler, waren ja mehr Männer als Frauen, hat angegeben, das aus Frust über andere Parteien gemacht zu haben. Passt das genau zu dieser Zweiteilung?
Ja, ich würde sagen schon. Also wir sehen teilweise in den Daten, wo Sie das gerade angesprochen haben, auch, dass diese Einstellungsmerkmale, auf der einen Seite ist jemand populistisch eingestellt oder will eine bestimmte liberale Demokratie, wenn Sie wollen, und auf der anderen Seite ist jemand autoritär eingestellt. Diese beiden Einstellungsmerkmale sind nicht stark miteinander verbunden. Das heißt, das sind unterschiedliche Gruppen. Aber da stehen wir noch ganz am Anfang, das wirklich zu eruieren. Da ist noch Forschung nötig. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt speziell auf die AfD schaut, muss ich zunächst sagen, dass diese Idee, dass die AfD eine Protestpartei wäre, die ist von vielen Kolleginnen und Kollegen schon sehr früh, also eigentlich schon seit ihrem Bestehen, ganz gut widerlegt worden. Also dahinter steckt eine substanzielle Nachfrage. Aber das beschreibt ja nur den mittleren Wähler, also den Durchschnittswähler der AfD, wenn Sie so wollen. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass so eine Partei in der Lage ist, tatsächlich auch, sag ich mal, die etwas weniger überzeugten Unzufriedenen abzugreifen. Und das kann man dann als Anschlussfähigkeit bezeichnen. Also so eine Partei wie die AfD, die hat also einen relativ festen Kern. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass dieser Kern der Wählerschaft nicht bereit ist, eine andere Partei zu wählen als die AfD selbst. Und dann gibt es aber je nach Wahl und je nach Situation, in der die Wahl stattfindet, dann, sag ich mal, seinen äußeren Rand der Zwiebel innerhalb der Wählerschaft, die dann bereit ist, mal zur AfD zu wechseln. Und meine vorsichtige Interpretation wäre, dass das das ist, was wir auch in Niedersachsen gesehen haben.
Schauen wir da mal auf die Zahlen. Also da in Niedersachsen haben 38% angegeben, aus Überzeugung AfD gewählt zu haben. Ist das ein Ausmaß dieser substanziellen Nachfrage, wie Sie es gerade gesagt haben? Denn eigentlich kommen nach solchen Ergebnissen ja erstmal Schockwellen. Huch, huch, so viele Menschen, das kann ja gar nicht sein, das darf nicht sein, so viele gibt es ja gar nicht. Ich überspitze.
Ja. Ich würde sagen, dass das sehr gut illustriert. Die AfD bedient eine Lücke im Parteiensystem. Und diese Lücke besteht aus, ganz grob gesagt, zwei Dimensionen, wenn Sie oder zwei Merkmalen. Die eine ist rechte Einstellungen, gerade zur Migration, also sehr konservative, sehr restriktive Haltungen zu Ausländern und Migration. Und auf der anderen Seite eben das, was wir als Einstellungen zur Demokratie bezeichnen. Ich mache das jetzt mal ganz grob. Und auf diesen beiden Dimensionen hat die AfD ein Alleinstellungsmerkmal, egal wie man dazu steht. Aber das kann sie bedienen. Und ich glaube, das, was wir da in Niedersachsen sehen, ist auch die Zahl, die Sie genannt haben. Das ist genau dieser Kern derjenigen, die sagt, ich wähle die AfD, weil es für mich politisch nur diese Partei gibt, die meine Wünsche, wenn Sie so wollen, bedient. Eine andere Partei, selbst die Union, die jetzt, sage ich mal, natürlich mit Abstand, aber der AfD noch von allen Parteien am nächsten ist, ne, selbst die kann diese Nachfrage nicht bedienen. Und deshalb hat sich die AfD auch im Parteiensystem etabliert, profitiert aber dann davon, dass sie, wie jetzt im Fall von Niedersachsen, zu ihrem Kern der überzeugten Wähler, je nach Situation auch noch Protestwähler hinzugewinnen kann.
Dass das so ist, das ist über die AfD ja eigentlich bekannt. Aber ist ausreichend bekannt, wie groß dieses Potenzial ist? Und war das überhaupt je anders?
Ja, also es gibt verschiedene Ziffern darüber, wie hoch das AfD-Potenzial sei. Ich bin damit immer ein wenig vorsichtig. Ich glaube, dass wir bei der AfD immer mal wieder dazu neigen, so einen Abgesang anzustimmen und sagen, naja, jetzt ist es so langsam vorbei und dann gewinnt sie doch wieder. Ich glaube, dass was bei der AfD wichtig ist, auch wenn man darüber nachdenkt, wie man mit ihr umgeht, jetzt als Parteien aus den anderen politischen Spektren, muss man sich, glaube ich, darüber im Klaren werden, dass das Potenzial, was die AfD hat, dieses relativ große Potenzial, das sie wählt oder die Wählerschaft, die sie hat, diese Wählerschaft ist fest, die ist loyal. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil wir immer wieder diskutieren, das hat man ja auch in der CDU gesehen, teilweise auch ein bisschen bei der FDP nach der Niedersachsenwahl. Nein, man müsse jetzt wieder konservativer werden oder dergleichen. Und wir sehen in der Forschung, dass das kein Rezept ist, um diese Wählerinnen und Wähler wiederzuholen. Ja, wir diskutieren das immer, als müsste man da heranrücken und dann kriegt man die schon wieder. Aber warum die AfD gewählt wird, das hat nicht einfach damit zu tun, dass die sozusagen ein Politikangebot macht, das etwas konservativer sei, sondern die hat ein Alleinstellungsmerkmal, das die anderen Parteien inklusive der Union aus meiner Sicht zum gegebenen Zeitpunkt gar nicht bedienen können.
Und dieses Potenzial, hat sich das neu entwickelt oder gab es das die ganze Zeit schon und es kommt jetzt ans Tageslicht?
Nun, wir wissen aus der Forschung, dass die Wählerinnen und Wähler rechtspopulistischer Parteien oder autoritär populistische Parteien, wie die entsprechenden Forscher sagen, die werden oftmals beschrieben als diejenigen, die sich auf der einen Seite kulturell abgehängt fühlen, wenn sie so wollen, also die mit dem gesellschaftlichen Wandel nicht zurechtkommen. Das sind die Sozialkonservativen, die sozusagen diesen gesellschaftlichen Wandel ablehnen. Und dann kommen wirtschaftliche Krisen dazu, die möglicherweise Protestpotenzial und Wut und Misstrauen in die Institutionen und die Politiker aktivieren. So, und dann rücken die, wenn sie so wollen, jetzt ganz einfach gesprochen, von den konservativen Parteien ab und neigen dann zu den Rechtspopulisten. Oder sie rücken auch teilweise von sozialdemokratischen Parteien ab. Diese Einstellungen, und das ist das Wichtige, diese Einstellungen, auch diese Einstellungen zur Demokratie, die werden von den rechtspopulistischen Parteien nicht erfunden und die werden auch von denen nicht indoktriniert, sondern die waren immer da. Die Frage ist lediglich, spielen sie eine Rolle für das Wahlverhalten? Und da sprechen wir beispielsweise von der Aktivierung populistischer Einstellungen. Und das kann etwa in Krisen passieren. Also es gibt bestimmte gesellschaftliche, wirtschaftliche Krisen oder die Wahrnehmung von Krisen. Und dann gibt es ein Misstrauen darin, dass die etablierten Parteien in der Lage sind, diese Krisen zu lösen. Oder dass sie vielleicht sogar selbst auslösen. Und dann können rechtspopulistische Parteien, in anderen Ländern auch linkspopulistische Parteien, auf den Plan treten und auf der einen Seite mit einfachen Lösungsvorschlägen punkten und auf der anderen Seite genau dieses Misstrauen, diese Idee, hier geht unsere Demokratie kaputt und wird zerstört von denen da oben, punkten, können das aufgreifen und können so dieses dann aktivierte Wählerpotenzial bedienen und abholen.
Und wie deaktiviere ich das denn dann jetzt, dass diese Einstellungen für ein Wahlverhalten relevant werden? Was kann man da tun?
Ich würde, es unredlich finden, wenn ich behaupten würde, wir wissen, was die Lösung ist. Das ist eine Frage, die in der Forschung sehr stark diskutiert wird. Ich würde allerdings darauf verweisen wollen, was keine Lösung ist, nämlich die naheliegende Option, sich sozusagen auf der Positionsebene den Rechtspopulisten anzunähern. Wir wissen, dass beispielsweise im internationalen Vergleich also konservative Parteien versuchen, sich so ein bisschen diesem Diskurs anzunähern, das aufzugreifen, also strengere Migrationspolitik, Flüchtlingspolitik propagieren. Und das ist aus deren Sicht auch naheliegend strategisch, dass man sagt, naja, man holt die einfach wieder ab, indem man sich da positioniert. Wir sehen aber, das funktioniert nicht. Im Großen und Ganzen können wir sehen, dass das nicht erfolgreich sind, weil es eben nicht nur um die Position geht, sondern eben auch um die demokratiepolitischen Einstellungen. Und jetzt ist die Frage, was macht man? Kann man sozusagen zu einer Deaktivierung, wenn Sie so wollen, kommen? Nun, da würde ich sagen, auf der einen Seite bin ich pessimistisch, was das angeht, denn wir wissen, dass das Kernpotenzial dieser oder die Kernwählerschaft rechtspopulistischer Parteien hochloyal ist gegenüber diesen Parteien und gar keine andere Partei wählen will. Und damit muss man schlicht und einfach für den Moment leben aus Sicht der anderen Parteien. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Wahlergebnisse dieser Parteien schwanken. Und da gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die dazu beitragen können, dass Wähler dann eine andere Partei wählen als etwa die AfD oder eine rechtspopulistische Partei in einem anderen Land. Das kann etwa sein, dass man einen zugespitzten Wahlkampf hat zwischen zwei großen Parteien, wo es um klare Alternativen geht. Das kann kann etwa sein, dass es keine Krisenwahrnehmung gibt. Das kann Zufriedenheit mit der eigenen Situation sein. Also tatsächlich können aus meiner Sicht auch ganz materielle Gesichtspunkte, wie etwa die Lösung politischer, wirtschaftlicher Krisen durch die etablierten Parteien, dazu führen, dass solchen Rechtspopulisten jenseits ihrer Kernwählerschaft ein Stück weit das Wasser abgegraben wird. Aber sie einzuholen versuchen auf ihrem Kernthema, das ist aus meiner Sicht nicht erfolgreich.
Also tatsächlich ein Ja, dahin zu schauen, was Menschen in Krisen belastet und da Lösungen zu finden, und ein Nein zu so etwas, ich sag mal spitz, was Herr Merz zuletzt gemacht hat.
Ja, genau so würde ich es sagen.
Und was ist die Herausforderung für alle, jeden Einzelnen, jede Einzelne vielleicht, die sagen, ich stehe voll und ganz hinter der liberalen Demokratie, unserer Demokratie. Was sollte, was kann da jede und jeder tun vielleicht?
Ja, das ist vor allem, glaube ich, eine Frage für die Soziologinnen und Soziologen. Als Politikwissenschaftler schaue ich, was meinen Schwerpunkt angeht, vor allem auf Institutionen und Parteien. Ich glaube allerdings, dass es eine viel stärkere Demokratiebildung braucht, also ein Verständnis für unsere demokratischen Institutionen. Und das sollte früh beginnen. Und das andere ist, dass ich etwas pessimistisch bin, was die Möglichkeiten angeht, die der Einzelne oder die Einzelne hat. Warum? Weil wir beispielsweise in vielen Fragen sehen, dass es eine unglaublich starke Polarisierung gibt, bei der es dann gar keine Sprechfähigkeit zwischen Einzelnen mehr gibt. Wenn ich jetzt beispielsweise in die USA schaue, da gibt es Nachbarn, die nicht mehr miteinander reden können, weil sie nicht nur unterschiedliche Parteien wählen, sondern weil sie ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eigentlich die politische Wirklichkeit ist. Also da gibt es unterschiedliche Deutungen dessen, was ist, und das ist neu. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Fall bei denjenigen, die so zum Kernklientel der AfD gehören. Und da ist es relativ schwer, da noch in den Dialog zu kommen. So bin ich tatsächlich, was den Einzelnen angeht, relativ skeptisch. Aber es gilt natürlich, je mehr Bewegung es für die liberale Demokratie gibt, je mehr es auch öffentlich Verteidigung gibt, egal von wem, seien es Künstler, seien es Intellektuelle, seien es Politikerinnen, Politiker, desto besser.
Könnten wir jetzt auch zum Punkt Social-Media-Regulierung kommen, aber das haben wir in einem anderen Beitrag in unserer Sendung auch schon. Insofern würde ich jetzt sagen, Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler an der Universität Greifswald, spezialisiert auf die Themen Populismus und illiberale Demokratie zum Abschneiden der AfD in Niedersachsen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit jetzt und die Einblicke.
Ich danke Ihnen.